Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Anne und ich, wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast und den wollen wir so ein bisschen ausfragen zu dem, was sie tut. Ja, wir haben einen ganz tollen Gast, nämlich die Christine Neder. Hallo, hallo Christine.
Hallo, ich freue mich auf das Bläuschen mit euch.
Wir freuen uns auch, weil wir haben jetzt hier vor dem Mikrofon, ich weiß jetzt gar nicht, wie die weibliche Form von Tausendsasser heißt, aber so ein bisschen so jemand, der so ganz tolle Sachen schon in seinem Leben gemacht hat und macht. Und für mich, wenn ich das so lese, wenn ich Christine jetzt vorstellen müsste, ganz ehrlich, mir fällt es fast schwer, weil es so eine große Bandbreite ist und sehr, sehr auf einen glücklichen Menschen hindeutet, der einfach genau das macht, was ihr am meisten Spaß macht. Kann man das so sagen?
Total. Also das mit dem glücklichen Menschen und der immer macht, was ihm Spaß macht und auch immer an den unterschiedlichsten Lebenspunkten reflektiert, was macht denn jetzt Spaß? Das stimmt. Aber dann so anderen zu erklären, was ich mache, das ist immer sehr schwierig. Ich hatte das erst heute wieder bei einem fremden Vater auf dem Spielplatz. Und was machst du? Ich nenne mich immer noch so ein bisschen gerade eben so die eierlegende Wollmilchsau, was auf jeden Fall so Social Media und Content Creation betrifft. Also ich bin seit über 10 Jahren Reisebloggerin, habe da Texte geschrieben, Videos gemacht, Fotos für meinen Blog, für andere Auftragsarbeiten etc. pp. Habe eigentlich mal Modedesign studiert, das war auch wichtig. Da habe ich
großartig. Ich gedacht habe, was? Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das, was du heute machst und davor gemacht hast, wie auch immer, das ist ja wieder was völlig anderes. Aber ja, du hast es durchgezogen, ne?
Ja, ich habe es durchgezogen und mir hat diese kreative Arbeit total Spaß gemacht. Ich war an der FH, wo man auch voll viele Video- und Kamerakurse belegen konnte, weil auch Fotografen an dieser FH waren, also Fachhochschule. Und deswegen hat es mir im Nachhinein auch geholfen, weil ich habe die immer bewundert. Ich wollte eigentlich lieber immer Fotografin sein als Modedesign-Studentin. Und lustig, dass ich dann eigentlich auch so ein paar Jahre später sagen konnte, ja, ich arbeite auch als Fotografin. Also da habe ich, glaube ich, diese Leidenschaft sehr entdeckt. Mhm. Und da habe ich auch das Reflektieren gelernt. Denn da wurde mir Schritt für Schritt immer bewusster während des Studiums, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Ich konnte nicht nähen, leider. Ich kann es immer noch nicht. Es ist mein Grauen zu nähen, dieses Genaue, es ist schrecklich. Und eigentlich muss man nicht so gut nähen können, wenn man sich halt nicht selbstständig machen möchte. Aber dann irgendwie in dieser Industrie zu arbeiten, die total irre ist, wo du halt entweder für eine große Marke arbeitest und deine Kreativität dann ist, okay, diesen Sommer verschiebe ich die Hosennaht um 3 Zentimeter nach oben, ist, glaube ich, auch nicht sehr erfüllend. Oder du arbeitest bei einem mega bekannten Designer 20 Stunden und kriegst keine Lorbeeren, sondern nur er. Fand ich auch nicht attraktiv. Dann wollte ich mal Stylistin werden, aber ich fand es dann auch nicht schlimm oder musste nicht weinen wie andere, wenn sie irgendeinen Runway-Look nicht fürs Shooting bekommen haben. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht bin ich dafür auch nicht irre genug. Und da ja, habe ich wirklich das Reflektieren gelernt und bin eigentlich so in die Schreiberrichtung gekommen. Erst dachte ich über Mode, aber war mir dann auch ehrlich gesagt zu langweilig. Und dann, das Reisen und ja, seit über 10 Jahren bin ich Reisebloggerin und dann kam seit 4 Jahren dazu, dass ich die Menschen auch auf so eine andere Reise begleite, so die Reise zu ihren Wünschen, zu ihren Werten, zu ihren Bedürfnissen und habe eine Life-Coaching-Ausbildung gemacht und bin da immer noch dabei, weil man bildet sich ja da irgendwie immer weiter, wenn man da einmal angefangen hat, will man immer mehr wissen und würde sagen, dass ich das auch immer mehr so dahin schiebe, dass ich da den Fokus drauf lege, aber trotzdem war ich neulich auch mal wieder auf einer Reise, wo ein Videoauftrag war und da war da auch meine Leidenschaft wieder on fire und es ist wieder aufgeblüht. Aber ich weiß halt so jetzt, meine Lebenssituation hat sich geändert mit Kind und Hund, also ich werde nie wieder so extrem reisen wie früher. Aber es macht immer noch Spaß.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen alles zu seiner Zeit, ne? Also ich würde jetzt auch mal unterschreiben, also schon mit Kind ändert sich alles. Mit Hund dann auch nochmal, das ist ja auch klar.
Der Hund war eher da zum Glück.
Ja, aber da muss man ja tatsächlich anders reisen. Also muss man auf viele, viele Sachen Rücksicht nehmen und sich da auch anders einrichten. Und vielleicht ist das ein oder andere auch nicht mehr so leicht. Ich glaube, allein schon ins Flugzeug steigen mit Hund ist schon, glaube ich, nicht ganz so trivial, ne?
Nee, wir fahren dann immer 5 Tage lang nach Portugal die 3000 Kilometer, damit der Hund mit kann.
Aber vorher bist du ja tatsächlich einmal um die Welt und hast die verrücktesten Reiseziele besucht und hattest dann darüber auch wahrscheinlich die Kolumne im Lonely Planet, oder?
Ja, genau. Also Es gab auch zwei Bücher von mir, also 90 Nächte, 90 Betten war so richtig Couchsurfing und da fing es an, dass ich mich fürs Reisen interessiere. Es ist ja eigentlich auch Reisen, nur dass man halt keine Länder entdeckt, sondern fremde Menschen sozusagen. Und dann die 40 Festivals in 40 Wochen, die waren halt weltweit und da bin ich halt so ins Reisen gekommen und das war dann auch so, glaube ich, das Schlüsselprojekt, wo ich dann auch viel zum Reisen erzählen konnte sozusagen. Und ja, dann vor 2 Jahren hatte ich die Lonely Planet-Kolumne. Genau, das war sehr schön.
Ja, aber das passt ja auch wunderbar zusammen, ne? 90 Nächte, 90 Betten, so Couchsurfing. Das, da bist du ja schon, also am Lonely Planet ja schon sehr nah dran gewesen, gell?
Ja, wo ich gesagt habe, ich habe es nur in Berlin gemacht. Also ich habe wirklich nicht viel von der Welt gesehen. Ich habe es nur in Berlin gemacht während eines Praktikums. Ja, warum eigentlich? Also es ging wirklich mehr so, um diese Menschen kennenzulernen und so ein Selbstexperiment, weil ich eigentlich auch wirklich ein sehr schüchterner Mensch war und immer Angst hatte vor neuen Begegnungen. Und wenn du das halt 90 Mal am Stück machst, dann bist du geheilt. Also wirklich, dann fällt es dir so einfach und das war richtig, richtig cool.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich war, habe vorher ein Praktikum bei der Elle gemacht und wollte, also bei der, beim Modemagazin Elle, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt mittlerweile, und wollte eigentlich unbedingt bleiben, aber natürlich wollen alle Praktikantinnen unbedingt bleiben und ich war ja noch total Generation Praktikum und dann hatte ich einfach ein Praktikum in Berlin. Ich hatte meinen Blog schon, da wurde es langweilig und dann dachte ich mir, ah komm, bevor du eine Wohnung suchst und vielleicht wieder in einer WG landest, wo du die Leute schrecklich findest, das ist mir vorher passiert, dachte ich mir, dann gehe ich einfach jede Nacht zu jemand anders und erzähle, wie es war und schaue mir auch voll gerne fremde Wohnungen an und laufe solche Sachen und ja, war auch echt total cool und es, also ich denke eigentlich an dieses Projekt, fast noch wöchentlich, wenn ich durch Berlin fahre und heute wieder durch eine Straße, ah, bei dem hast du übernachtet und da haben wir abends das und das gegessen und da haben wir Tatort geguckt und also ganz Berlin hat irgendwelche Ecken, die ich wiedererkenne von irgendwelchen Couchsurfing-Nächten.
Das ist cool.
Ja, das ist richtig schön. Und ja, es sind immer noch Bekanntschaften da von damals. Also eine Freundin, die habe ich beim Couchsurfing kennengelernt, wir sind immer noch, also jetzt echt gute Freundin, richtig gute Freundin geworden.
Da hast du doch auch bestimmt gelernt, dich mit Gepäck und Ähnlichem ziemlich einzuschränken, oder?
Stimmt, eigentlich, jetzt wo du sagst, da hat der Minimalismus schon angefangen. Ich hatte nur ein Auto dabei und da hatte ich einen großen Koffer drin, wo ich halt immer so die Klamotten in meinen kleinen Handgepäckskoffer getan habe. Also das Auto war so mein Base, da waren so ein paar Ordner drin, Schuhe, Klamotten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich damals gewaschen habe.
Gute Frage. Ich muss sie grad... Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja? Weil das drängt sich ja auf. Ne?
Ich glaube, ich durfte ab und zu mal bei Gästen, ne, waschen. Ich glaube, einmal war ich auch, ein, zwei Mal war ich auch im Waschsalon. Ja, und dann bin ich halt immer so alle 2-3 Tage zum Auto und habe die Kleider gewechselt und bin dann mit meinem Handgepäckskoffer wieder weitergerollert sozusagen. Also jetzt würde ich es wahrscheinlich mit dem Backpacking-Rucksack machen. Das wäre wahrscheinlich doch um einiges einfacher.
Aber klingt auf jeden Fall total spannend.
Ja, es war auch eine mega interessante Zeit. Also viel gelernt über andere Leute, über ihre Lebensmodelle, was ich total interessant finde. Ja, Berlin fand ich auch so spannend, weil man sieht diese unglaublich vielen Menschen und man hat irgendwie immer so Fragen, wie leben die denn jetzt? Wie gehen die denn nach Hause? Wie sieht es denn da aus? Wie starten die ihren Morgen? Was machen die abends? Was essen die zum Frühstück? Und man hat halt so random durch die Gesellschaft mal so Fragen auf diese Antworten bekommen. Also ich glaube, ich viel abgeguckt, was man selber schön findet und viel auch Absurdes kennengelernt, aber ja, war richtig cool.
Was war, wenn du das jetzt gerade sagst, ist ja eine Steilvorlage. Was an schrägen Sachen ist denn so passiert? Hau mal so 1 oder 2 Sachen einfach mal raus.
Also, das ist auch interessant. Als ich nach Berlin kam, war das noch eher so ein bisschen, oh mein Gott, jetzt ist es so völlig normal, irgendwie so einen Mann, der mit 2 Frauen zusammengelebt hat und da seine Sadomaso-Andreaskreuze im Schlafzimmer hängen hatte. Ist jetzt alles normal, wenn man 10 Jahre in Berlin war? War damals für mich doch schon ein bisschen, aha, interessant. Oder einer, bei dem habe ich in so einem Van geschlafen, der immer zwischen Polen und Deutschland hin und her pendelt und der, ja, der also seine Toilette ist halt ein Eimer und das fand ich auch ein sehr interessantes Lebensmodell und okay. Ja, man war halt manchmal in der krassesten Wohnung mit Kronleuchter in Mitte und Marmorbadewanne und dann aber auch wieder bei der alten Oma in Erkner mit den Dittelmäusen auf dem Sofa, also es war sehr abwechslungsreich.
Aber das finde ich ja jetzt, wo du es sagst, finde ich es ja auch total witzig. Also wer sich da alles dazu bereit erklärt?
Ich habe über Couchsurfing angefangen. Das waren, glaube ich, so die ersten 10 Nächte. Und dann hatte ich dazu nämlich damals eine Spiegel-Online-Kolumne. Und da haben sich auch voll viele über Facebook dann gemeldet. Möchtest du mal zu mir kommen? Möchtest du mal zu mir kommen? Und ich habe halt immer mal so ein bisschen geguckt, ob die vertrauenswürdig sind. Ja. Und das war schön, weil dann konnte ich sie mir auch so noch so ein bisschen auch so, also ich wusste schon, die haben Lust und konnte so ein bisschen aussuchen, oh, welche Absurdität hätte ich denn heute gerne? Und konnte dann meine Nacht dort verbringen.
Ja gut, ist ja auch endlich, ne?
Ja, es ist endlich, man kann es immer überleben und das Coole ist wirklich, dass man so viele unterschiedliche Menschen kennenlernt, die man sonst niemals kennenlernen würde. Und ich glaube, das ist jetzt lustig, so irgendwie so 10 Jahre später nochmal so darüber zu reden. Hat man da wirklich eine gute Menschenkenntnis bekommen nach diesen 90 Nächten und diesen 90 unterschiedlichen Typen?
Meinst du, das hat ja auch so für das Life-Coaching jetzt geholfen?
Total, glaube ich. Also ich denke schon, zu wissen, was alles auch so möglich ist. Ich glaube, eher einfach so auch gut zuhören, weil mich auch immer ihre Geschichte erzählt haben. Und ich habe viele Geschichten mir angehört und ich habe sehr wenig immer selbst geredet, sondern sehr viel immer zugehört. Also da irgendwie auch schon so die Leidenschaft des Zuhörens zu entdecken, ja.
Ja, also du hast ja auf deiner Life-Coaching-Seite, das finde ich übrigens sensationell, Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viel. Mhm. Finde ich großartig. Da hast du ja für dich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ist das was, was dir auch, sag ich mal so, also gut, klar, mit den Leuten natürlich sowieso ganz viel Abwechslung bietet, aber was so jetzt in dein Lebenskonzept halt einfach auch gut reinpasst?
Ich bin da schon dazu gekommen, als ich auch noch kein Kind hatte, also als ich auch hätte noch viel mehr reisen können, aber ich hatte irgendwann mal eine Überdosis am Reisen. Das hört sich total schräg an, aber wenn man jeden Monat 2-mal irgendwo hinfliegt, auch 6 Fernreisen im Jahr macht, das ist einfach total geil. Irgendwie glaube ich, ich war auch immer auf der Suche nach, was ist mein Ort, was ist mein Lebensmodell, wo möchte ich bleiben, und habe dann mal einen Cut gemacht und einen Sommer in Portugal verbracht. Und ja, das Schicksal wollte mich wohl dahin bringen. Ich habe da den Ort gefunden, und also an den werden wir dann auch in einer Woche permanent hinziehen, also jetzt da ein paar Jahre später. Aber ich habe da diesen Ort gefunden und ja, ich glaube manchmal, um Antwort zu finden, muss man nicht die ganze Welt sehen, sondern einfach mal zur Ruhe kommen und einfach mal alles sacken lassen. Und dann habe ich halt auch überlegt, was hat mir dann immer so am meisten Spaß gemacht von den Texten. Und im Grunde waren es auch oft die Texte, wo ich einfach auch mal so selbst über Gefühle und Gedanken geschrieben habe und anderen damit einen Denkanschluss geben konnte. Und nun wollte ich das jetzt nicht so total random irgendwie machen und dachte mir, okay, irgendwie will ich das machen. Und ehrlich gesagt, ich war noch gar nicht so in dieser Blase drin. Ich wusste gar nicht, wie nennt man das denn? Achtsamkeitstrainer oder so? Und dann hat mich halt irgendjemand mal dem habe ich das erzählt, ein Freund, und der hat mir gesagt, das ist systemisches Coaching. Und ich so, okay, cool, das hört sich besser an irgendwie für mich. Und dann, ja, bin ich da auf den Weg gekommen. Aber eigentlich aus dem Grund, dass ich Lust habe, Menschen mehr dahin zu bringen, ihr Leben zu leben, so wie sie es möchten, weil ich es ja auch irgendwie geschafft habe. Also es ist ja möglich. Ich habe es geschafft, vom Reisen zu leben, und jetzt taugt das nicht mehr, jetzt möchte ich Coach werden und dann möchte ich auch mehr leben, und irgendwie funktioniert es. Und ich glaube, es hat halt ganz viel damit zu tun, eine gewisse Klarheit und Struktur in die Gedanken zu bekommen und vor allem auch das loszulassen, was einem nicht dabei hilft, diese Wünsche und Ziele zu erreichen.
Als Corona dann anfing, hat sich es wahrscheinlich dann auch automatisch weg vom Reiseblog und hin zum Coaching entwickelt, oder?
Ich habe schon immer, also ich habe auch schon vor Corona gecoacht, denn das Witzige war, kurz bevor Corona ausbrach, waren wir noch auf den Lofoten bei einem Yoga- und Coaching-Retreat und sind so am letzten Tag, wo die Flughäfen noch auf waren, zurückgekommen. Also das Coaching hatte schon ein großes Thema. Ich glaube, ich hatte schon jahrelang auch einen YouTube-Kanal, und da ist mein Schwerpunkt noch mehr auch so Herzensthemen geworden, nämlich Minimalismus und Nachhaltigkeit. Ich glaube, meine Reise, das Coaching ist einfach weitergegangen, und ich glaube, statt Reisen habe ich eher Nachhaltigkeit und Minimalismus mit aufgenommen.
Das ist ja auch spannend.
Nee, das hat sich auch einfach immer so alles organisch entwickelt, aber auch durchs Reisen. Wenn du irgendwann mal in Indien vor so einer Müllhalle stehst, dann denkst du dir, boah, scheiße, das kann einfach nicht so losgehen. Also auch wenn ich viel gereist bin, was natürlich nicht gut für die Umwelt ist, hat es mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, irgendwie mehr darüber aufzuklären und bewusster zu reisen und weniger zu reisen. Und irgendwie zum nachhaltigen Leben gehört, glaube ich, dann auch einfach Minimalismus dazu. Das ist die Schlussfolgerung, weniger zu haben, auf jeden Fall weniger zu kaufen und das zu schätzen, was man hat.
Also ich glaube tatsächlich, dass da Reisen schon dazu gehört. Vielleicht muss man sich einfach überlegen, in welcher Menge oder wie. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so für den eigenen Horizont, wie du es ja auch sagst. Ja, also das A inspiriert es, B stellt man sich ja die Fragen zu dem, was man da sieht. Also je nachdem jetzt, in welches Land man reist. Ne? Aber gerade wenn man jetzt wie du Indien nennst oder was weiß ich denke da jetzt so bei uns jetzt so an die Reise nach Kambodscha oder Vietnam oder so. Das sind ja auch so Reisen, wo wir viel, viel in der Familie diskutiert haben, viel über alles Mögliche geredet haben. Und ich glaube, das trägt schon ganz schön viel dazu bei, einfach das ein oder andere für den Alltag hier zu relativieren und anders zu machen und anders, ja, zu sehen. Also ich finde Reisen tatsächlich, finde ich, wirklich sehr, sehr wichtig, weil das einfach für den eigenen Horizont ganz viel macht.
Total. Ja, ja, ich habe natürlich auch sehr lange über die Frage nachgedacht, Nachhaltigkeit und Reisen, aber also ich würde das Reisen, also es muss in Balance bleiben, aber das Reisen ist so wichtig, um überhaupt, also es hat so viele wichtige Aspekte und ich glaube, die Frage ist eher, wie kann ich besser reisen, anstatt es sich zu verbieten?
Ja, genau. Weil das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Du hast ja ein Kind. Und was würdest du dem denn raten, wenn es denn mal so weit ist, dass es unterwegs sein kann, selbstständig? Würdest du es raus in die Welt schicken und sagen, entdecke hier, entdecke da, mach das? Oder was würdest du für Ratschläge weitergeben?
Oh Gott, jetzt wo man gerade 24-7 ein Kind hat, ist 24-7 Mami, ruf, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich jemals meine Hosenbein verlassen wird. Ich würde ihr nur was raten, wenn sie meinen Rat möchte. Ich möchte, also ich glaube, ich möchte einfach, wenn sie ein Schuhmocker sein möchte, dann soll sie eins sein. Ich kann sie immer mal wieder fragen, ob sie irgendwie mitkommen möchte oder so. Aber klar, also ich bin, glaube ich, die Erste, die sagt, geh da raus. Aber hey, bevor du jetzt eine Woche irgendwie eine Fernreise buchst, bleib doch lieber gleich 4 Wochen oder so. Dann lohnt sich lieber mehr. Oder ja, also ich glaube, man klärt indirekt oder wie man auch selber reist, die Kinder schon auf, wie man es machen könnte. Und natürlich freue ich mich, wenn sie da auch Lust dran hat, aber das kann man sich noch so schwer vorstellen. Das ist noch so weit weg.
Und was sind sonst vielleicht deine Tipps für nachhaltiges Reisen, jetzt mal abgesehen von keine Kurztrips?
Wow, ja, da gibt es ja mittlerweile, ich war vorgestern mal in der Buchhandlung Dussmann hier in Berlin, die ist ja riesig. Kennt ihr bestimmt, oder? Und da bin ich durch die Reiseabteilung gelaufen und es gibt da jetzt unzählige Bücher von nachhaltigen Reisen. Also verrückt, da gibt es so viel und ja, also ganz viele Sachen. Also was ich wichtig finde, wenn man einfach guckt, hey, was gebe ich dem Land auch zurück? Und dass man halt ganz viel local macht. Local Essen, local Touranbieter, ökologische Touranbieter, local Hotels, so, dass man halt wirklich die Leute vor Ort unterstützt, weil das ist auch einer der wichtigsten Aspekte eigentlich vom Reisen, auch natürlich neben den eigenen Erfahrungen sammeln, dass man irgendwie auch was da lässt und sie unterstützt. Und da muss ich halt auch sagen, wenn ich natürlich jetzt von Airbnb zu Airbnb eine Reise mache, ist es natürlich auch irgendwie für mich nachhaltiger, als mit dem Van nur durchzurauschen und irgendwie nichts an Geld auch im Land zu lassen. Also da gibt es, glaube ich, total viele Aspekte. Neben wie komme ich dahin? Ja, also so viel gibt es. Aber ich glaube, ich persönlich, ich schaue einfach immer am ehesten darauf, weil wenn ich in Hotels gehe, sind die irgendwie Inhaber geführt, also es sind keine großen Ketten, sind es kleine Ketten, essen gehen und ja, einfach viel Geld im Land lassen, weil davon lebt das Land, wenn es um Tourismus.
Ja, ist ein guter Tipp. Wenn es jetzt draußen so richtig eklig wird, also aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt so zurückblickst und auch das, was dich sonst so umtreibt, reisetechnisch, immer dabei nochmal kurz bleiben, wenn es jetzt so richtig draußen eklig wird im Herbst, hättest du da irgendwie so Empfehlungen, wo du sagst, okay, jetzt echt was fürs Gemüt, für die Seele, irgendwas, was einen da so ein bisschen aus diesem grauen Loch da rausholt?
Ja, das ist momentan etwas schwierig, aber ich glaube, also ich war einmal im Winter in Marokko, das war wunderschön. Portugal ist natürlich auch wunderschön, darüber brauche ich gar nichts zu sagen. Ja, und dann einfach alles so, was südliches Griechenland. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal in Europa. Ich denke, Montenegro könnte ich mir auch gut vorstellen, was man nicht so kennt. Aber auch wenn man mal Winterurlaub machen kann, warum nicht mal Skifahren in Rumänien? Das ist, glaube ich, auch voll das tolle Erlebnis. Da gibt es auch Skilifte und kann man mega gut Skifahren, kann man vielleicht noch Bären sehen, hat auch noch Abenteuerurlaub mit dabei. Also einfach mal so ein bisschen gucken in Europa, was kennt man noch nicht so und wo könnte es denn auch super sein?
Das müssen wir dich einfach fragen, glaube ich. Hat dich sowas auch der Stefan Raab gefragt, als du bei ihm warst?
Nee, da ging es ja, da war ich noch gar nicht so ein Reiseblock. Da war ich ja mit dem 90 Nächte, 90 Betten Projekt. Ja. Oh Gott, ey, ich könnte mich an nichts mehr erinnern, was er mich gefragt hat, aber ich glaube, es war relativ harmlos, außer dass er, glaube ich, ich weiß nicht, hat meinen Namen falsch ausgesprochen, hat gesagt, hier kommt Christina, glaube ich. Aber da ging es eher so schon darum, irgendwie so, ja klar, wegen den 90 Netten, 90 Betten, das ist auch immer eine Vorlage, da eher so in die sexuelle Richtung zu denken, was überhaupt nicht der Fall war. Und natürlich ist es klar, dass auch immer solche Fragen kommen. Aber war auch eine mega schöne Erfahrung,
ja. Ja, weil das ist ja, also jeder, der irgendwie, glaube ich, seine Shows geschaut hat, weiß ja, dass die Interviews ja auch gerne in die verrücktesten Richtungen gehen konnten. Insofern, ja.
Ich bin noch gut weggekommen.
Ja, okay, cool.
Ich musste mich danach nicht schämen.
Ja, ich meine, du bist viel rumgekommen. Hast du eigentlich immer viele Bücher dabei gehabt? Also liest du gerne?
Ja, total gerne. Also alles Mögliche nehme ich wirklich immer mit und ich liebe es. Und ich entdeckte auch immer Neues. Ich dachte auch nie, dass ich mal der Krimi-Typ werde. Und dann habe ich angefangen, die Bücher von Commissar Dupin zu lesen. Ich glaube, so spricht man aus. Und dann bin ich in die Bretagne gefahren und habe mir diese komischen Schauplätze von diesem Krimi angeguckt, wie so ein richtig guter deutscher Tourist. Bin ich da abgefahren, Granitküste etc., wo halt alles steht. Das hätte ich auch nie gedacht, dass mich ein Buch so fesselt, dass ich die Gegend sehen möchte. Und wenn ich jetzt nach Portugal Sehnsucht habe, dann lese ich die Krimi-Reihe aus Portugal, Leander Lost ermittelt da an der Südallgabe. Und ja, aber echt querfeldein, Beet, querfeldein etc. lese ich alles, was so, was ich interessant finde. Und ja, ich war ja erst, wie gesagt, in diesem Dussmann und habe da auch wieder 5 Bücher gekauft, obwohl ich erst alles aussortiert habe. Aber bei Büchern werde ich auch echt schwach. Und da finde ich was in Papierform auch noch schöner als ein Kindle, den ich auch habe.
Mhm. Ja, das kann bestimmt jeder nachvollziehen.
Aber fürs Reisen ist der Kindle sicher besser.
Das stimmt, das stimmt.
Du hast jetzt gesagt, du hast dir viele Bücher gekauft, du liest sehr gerne. Was hast du denn zuletzt gelesen? Was könntest du denn empfehlen?
Ja, also ich bin gerade dabei, finde ich super schön. Der Wald, 4 Fragen, das Leben und ich.
Okay.
Und das erinnert mich so ein bisschen an die Bücher von dem John Strelacki, dieses Café am Rande der Welt. Mhm. Und Wiedersehen und Kaffee am Rande der Welt, das ist sehr, sehr schön, sehr seicht, aber sehr schön. Das habe ich als letztes gelesen. Jetzt lese ich parallel noch ein Coaching-Buch. Ich bin jetzt auch schon so ein Multileser geworden. Irgendwie einen schönen Roman, der mir Freude macht und dann noch so ein bisschen Fachliteratur zu bilden. Ja, das lese ich gerade so. Und das wechselt sich auch immer. Ich weiß noch so, als ich gerade so auch dieses 90-Nächte-Projekt gemacht habe, da habe ich zum Beispiel Deutschboden von Moritz Uslar gelesen.
Okay.
Da habe ich ganz viele Erfahrungsberichte gelesen. Der ist zum Beispiel irgendwie regelmäßig nach Brandenburg zu Neonazis gefahren, mit denen er gelebt, um darüber zu schreiben. Also so ganz absurde Dinge. Aber ich glaube, wenn ich mein Lieblingsbuch der letzten Jahre sagen müsste, dann ist das Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrendorf. Der hat Chick geschrieben. Das kennt ihr bestimmt, oder? Den Jugendroman. Und der hatte auch einen Blog und der hatte 3,5 Jahre einen Hirntumor und hat es in seinem Blog geschrieben. Und nach seinem Tod wurde der Blog gedruckt. Und ich finde es so schön eigentlich, weil er diese 3,5 Jahre, obwohl er wusste, er hat einen Gehirntumor, trotzdem weiter seine Arbeit gemacht hat und seine Struktur beibehalten hat, weil das war das, was er wirklich geliebt hat, das Schreiben. Und die Struktur, die hat ihm auch die Kraft gegeben. Und irgendwie, auch wenn das Buch so traurig war, es ist doch schön, wenn man das Leben jetzt schon so gestaltet und das jetzt schon macht, dass auch wenn man jetzt eine schlechte Nachricht bekommen würde, dass man krank ist, es trotzdem weitermachen möchte, weil es ist das ist, was man machen möchte. Und das war so irgendwie, ich weiß doch, das habe ich am 31. Dezember zu Ende gehört. Ich habe es damals als Hörbuch. So ein richtiger Downer, aber trotzdem so schön irgendwie erstrebenswert. Sowas zu finden, wo man sagt, hey, oder sich das auch immer zu fragen, hey, wenn ich jetzt eine ganz schlimme Nachricht bekommen würde, was würde ich in meinem Leben ändern? Und wenn man dann sagen kann, eigentlich ist alles cool. Ich würde einfach so weiterleben, das Leben genießen, ist doch eigentlich eine schöne Idee.
Das ist eine ganz schöne Idee. Eine ganz, ganz schöne Idee. Spricht aber eben dafür auch, dass man tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Schritt einfach wagt, um sich diese Situation zu erfüllen. Dass man vielleicht ja einfach auch so ein bisschen Mut mit sich mitbringt, ja, und dann, dass man hier den Schritt geht. Aber es macht ganz viel, wenn man sich das so verwirklicht, dass man die Sachen macht, die man gerne tut.
Ja, und oft ist es so, wenn man sich mal fragt, okay, was passiert im schlimmsten Fall, dann ist sehr, sehr, sehr oft zu 80% der schlimmste Fall die Ausgangssituation. Dass einfach alles wieder so ist wie vorher. Und dann denkt man sich, okay, das ist ja eigentlich nicht wirklich schlimm, oder? Auch so, wir gehen jetzt nach Portugal. Okay, wenn da alles nicht klappt, dann kommen wir wieder zurück nach Berlin. Also das ist dann das Worst Case sozusagen.
Wie kam es denn jetzt zu dem Schritt, also dass ihr das macht, dass ihr hier die Zelte abbrecht und nach Portugal geht?
Ja, das war auch ein schleichender Prozess. Also vor 6 Jahren war ich mit einer Pressereise zum ersten Mal in Portugal, fand es schön, habe das Surfen ausprobiert, wo ich nie dachte, dass mir das gefallen würde, weil ich eigentlich Angst vor tiefem Wasser habe, aber fand es mega cool. Bin ein Jahr später mit meinem Freund hin und habe dem auch das Surfen gezeigt, der fand es auch schön. Dann wieder ein Jahr später haben wir gesagt, okay, wir bleiben mal 2,5 Monate am Meer. Das war da, wo ich das auch mit dem Coaching so entschlossen habe. Wir mieten uns mal ein Haus, wir nehmen uns Zeit für Freunde, wir laden die ein und lernen surfen. Und dann hat es uns da so gut gefallen und dass wir halt irgendwie gesagt haben, ey komm, wir wir schauen uns mal Häuser an und vielleicht können wir hier uns irgendwie auch was kaufen. Und das hat nicht funktioniert, weil wir auch gar das Geld nicht dafür hatten, aber wir haben dann ein Grundstück einfach gekauft, so random. So, komm, lass uns mal ein Grundstück kaufen, dann haben wir wenigstens ein Grundstück. Und jetzt hat es halt dann, also wir sind immer wieder im Winter hin für 2 Monate und haben auch wirklich so Schritt für Schritt, wir haben eine Architektin und gesucht und dann dies und das, alle Schritte gemacht. Dann kam Corona, dann wurde alles doppelt so teuer, dann mussten wir wieder alle Pläne neu machen, weil alles zu teuer wurde, aber es steht da jetzt ein Haus, es sind noch keine Fenster drin, aber so 4 Jahre nach dem Kauf haben wir es geschafft, dass da ein Haus steht, noch ohne Fenster. Aber ja, dass wir da auf jeden Fall was haben wollten, weil das, wir wussten, ey, das ist ein Ort, da wollen wir viel, viel Zeit verbringen. Mhm. Und wir dachten uns auch erst so ein 50-50-Modell, so 6 Monate Berlin, 6 Monate Portugal. Aber wir sind jetzt letzten September, wollten wir nur 2 Monate nach Portugal und durch Corona sind wir irgendwie mit dem Auto nie wirklich zurückgekommen, ohne dann irgendwie Jahre in Quarantäne zu müssen. Und so wurden noch 2 9-Monate. Und dann haben wir gemerkt, ey, es gefällt uns total gut. Und wir hatten da auch eine Kinderbetreuung und die ist uns auch wichtig. Und das mit 50-50 funktioniert mit der Kinderbetreuung dann auch nicht. Und lass einfach 9 Monate Portugal und 3 Monate Berlin machen und das dann so irgendwie ja regeln und mal ausprobieren, wie es ist. Und ja, die Idee ist auch erst so die letzten Monate entstanden. Als man auch mal irgendwie gesehen hat, okay, dieses Haus könnte auch irgendwann mal stehen, wir müssen nicht immer Miete zahlen, dann ist das natürlich nochmal was anderes, wenn es auch so vorangeht.
Ja, Mensch, das ist ein krasser Schritt. Wann geht's wirklich los? Jetzt dann in den nächsten Tagen, oder?
Ja, die Wohnung ist schon so gut wie leer, also wir vermieten die möbliert. Das heißt, da musste ich auch jetzt nochmal ausmisten, ohne Ende. Ja, da kann ich auch noch ein Buch empfehlen, Die Macht des Minimalismus, wenn jemand mal da ein bisschen was lesen möchte. Okay. Oder gibt es auch als Hörbuch. Bei Spotify, okay. Glaube ich.
Was hat es mit dir gemacht?
Ach, es hat nochmal bestärkt, warum ich das alles so toll finde, das Ausmisten, was es mir gibt. Und es hat auch so ein bisschen nochmal, ich bin ja der großen Überzeugung, dass wenn man im Außen anfängt aufzuräumen, irgendwann im Inneren landet und dann wird es richtig spannend. Da freue ich mich dann auch immer so mitzumachen. Aber dass ja auch schon allein dieses Dinge loslassen, Gegenstände, dann auch hilft, andere Dinge loszulassen. Und diese Klarheit im Außen, auch diese Klarheit und diese Struktur im Inneren bringt. Und er hat auch ein kleines Kapitel so zum Mindset geschrieben. Das fand ich besonders spannend und einfach nochmal so erzählt zu bekommen, was so schön am Minimalismus ist in so ein paar Stunden. Ich habe es als Hörbuch gehört. Fand ich echt toll.
Hat es so ein bisschen, also dein Reisethema, hat es das unterstützt? Weil wenn ich jetzt so zum Beispiel, wenn ich jetzt so an unsere Urlaube denke, also wenn wir so mit den Kindern unterwegs sind, dann gucken wir halt auch immer so Landleute entdecken und haben da nicht so wahnsinnig viel mit und merken eigentlich im Urlaub immer, also wir alle, ja, also auch die Kinder, wie wenig man eigentlich braucht. Ja, also man ist da halt irgendwie ewig lang unterwegs und ja, reist eigentlich mit ganz wenig und ist dann irgendwie am Schluss vom Urlaub eigentlich immer überzeugt, das reicht eigentlich. Also, ja, so sehr viel mehr braucht man eigentlich nicht wirklich. Ist es dir auch so gegangen?
Ja, also wir sind ja letztes Jahr im September mit 2 Koffern und einer Tasche nach Portugal und waren 9 Monate da. Und hey, wir hatten 9 Monate daraus gelebt. Als ich zurückkomme, ich wusste gar nicht mehr, was in meinem Kleiderschrank hängt. Also, und da haben wir den Winter und den Frühling überstanden mit halt ein bisschen Lagenlook. Ein paar Sachen sind auch kaputt gegangen, weil man sie ja dann wirklich trägt. Und total, also das hat, also ich habe mich auch schon 2 Monate vor der Abreise wieder nach Deutschland so mental darauf eingestellt, ich misste aus und ich werde radikal ausmisten. Ich brauche das nicht. Ich habe gesehen, wie wenig ich brauche und es ist schön, so wenig zu haben. Ja, das habe ich total gemerkt.
Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank. War jetzt ganz viel Inspiration, so an jeder Ecke war was. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Großartig, dass wir plauschen konnten.
Ja, danke schön.
Wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute für den Start in Portugal. Einfach eine gute Zeit und ja, wir werden dich einfach ein bisschen verfolgen, was du so machst und wie es dir so geht. Und wir sagen vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
Danke für die Einladung, für ein sehr schönes Plauschen.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt. Denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.